Guten Morgen von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Heute in dieser Predigt werden wir uns einer Geschichte widmen. Die ist einzigartig. Sie könnte die Storyline von einem Hollywood-Film sein. Und sie gehört zu einer von meiner Lieblingsgeschichten im Alten bzw. im Neuen oder Ersten Testament. Und eins zurück nochmal. Der Titel von der heutigen Predigt lautet «Die Brille der Gotteskindschaft». Weshalb möchte uns Gott erziehen und wie erzieht Gott seine Kinder? Das sind so die zwei Fragen, denen wir uns heute widmen. Und wir schauen die Frage an anhand von der Geschichte von Josef. Und vielleicht ist am einen oder anderen Geschichte von Josef vertraut, sehr wahrscheinlich. Und da gibt es aber wahrscheinlich auch Leute, die noch nie etwas von Josef gehört haben. Und ich möchte einfach ganz kurz etwas vorausgehend zum Josef sagen, zum Hintergrund, ein bisschen zum Kontext, dass du ein bisschen Zusammenhang hast und weisst, um was es dann nachher in den nachfolgenden Vers geht. Wir werden nämlich gerade mitten in die Geschichte von Josef einsteigen. Und zwar ist es so, dass der Josef in ihrer ziemlich zerrüttelten Familie gross wurde. Also ist in ihrer Grossfamilie aufgewachsen. Es sind insgesamt 12 Kinder gewesen. Und die Familienverhältnisse sind alles andere als gut gewesen. Es sind Hirten gewesen, Schafhirten, Viehzüchter, einfache Leute, aber so Grossgrundbesitzer, wenn man will. Und das Ding ist gewesen, in dieser Familie, dass der Vater, der Jakob, einen Lieblingssohn gehabt hat. Und den Lieblingssohn, den hat er bevorzugt vor allen anderen Kindern. Er hat ihn behandelt wie kein anderes. Und er hat ihn verwöhnt, er hat ihm alles geschenkt, er hat ihm alles gegeben. Und der Bengel, der hat nicht mehr aufs Feld arbeiten, der hat einfach immer können daheim bleiben und sich das Leben, ja, schön machen, das Leben geniessen. Und während die anderen Brüder draussen auf dem Feld hart haben müssen schuften. Und der Bengel, das ist der Josef gewesen. Und ich kann es nicht anders sagen, er ist wirklich ein verwöhnter Bub gewesen. Und so ist es dann auch gekommen, dass die Brüder von Josef einfach einen Groll entwickelt haben gegen ihre Brüder und gedacht haben, das kann es doch nicht sein, dass der immer so bevorzugt wird. Und der Josef, wie gesagt, ist jetzt auch nicht gerade der sensibelste gewesen. Er hat einmal mega absurde Träume gehabt und hat zum Beispiel mal geträumt, dass all seine Brüder sich vor ihm werden verneigen. Und anstatt den Traum für sich zu behalten, erzählt er den Traum allen um, geht zu seinen Brüdern und erzählt, was er geträumt hat. Und die Brüder haben gedacht, hey, also jetzt ist Ende der Fahnenstange, so geht's nicht mehr. Und eines Tages, ganz, ganz tragisch, als der Josef vom Vater zu den Brüdern geschickt wird, beschließen sie einen mörderischen Plan. Und zwar sagen sie sich, hey, wir lassen den Josef verschwinden. Wir bringen den um. Und sie kidnappen ihn, nehmen ihn mit. Und dann im letzten Moment, eigentlich, wo sie ihn umbringen wollen, interveniert der eine Bruder und sagt, hey, stopp, das geht zu weit. Das können wir nicht zulassen, dass der Josef stirbt durch unsere Hände. Wir wollen uns nicht verschuldigen. Komm, lass ihn uns doch da im Brunnen nicht werfen. Und sie haben ihn genommen, irgendwo weit aus auf dem Feld, abseits vom Vater und von der Familie, und haben ihn in einen Brunnen geworfen und einfach seinem Schicksal überlassen. Aber der Josef war in dieser Zeit nicht allein gewesen. Und zwar ist es so, dass kurze Zeit darauf eine Karawane von Händlern vorbeikommt, den Bub entdeckt, sie nehmen ihn mit und sie verkaufen ihn auf Ägypten. Und Ägypten ist dort zumal in der antiken Welt ein Grossreich gewesen und er wird dort angestellt als Sklave. Er tritt dort in Sklavendienst ein. Und der Josef war aber ziemlich geschickt und auch gesegnet von Gott. Er, wie gesagt, er ist nicht allein gelassen worden. Er ist nicht allein unterwegs gewesen, sondern Gott war bei ihm gewesen. Und so kommt es dann auch, dass eines Tages der Potiphar, so die rechte Hand vom Pharao, den Josef entdeckt und sich sagt, hey, der Bub, der ist geschickt, den können wir brauchen. Und zwar hat er bemerkt, dass der wie übernatürliche Fähigkeiten hat. Ihm ist mal gelungen, einen Traum zu interpretieren im Gefängnis. Er hat sich eigentlich eingesetzt für das Wohl vom Pharao. Und so kommt es, dass der Potiphar den Josef zu seiner rechten Hand macht. Er nimmt ihn aus der Gefangenschaft raus, er nimmt ihn an den Königshof, er schult ihn und der Josef wird immer mächtiger. Und es ist wirklich so eine Bilderbuchkarriere, die der Josef anlegt. Sehr eindrücklich. Also es geht steil nach oben, bis er eigentlich am Schluss, am Höhepunkt von seiner Karriere der Prime Minister ist, wenn man so will, von Ägypten. Also er ist der zweithöchste Mann im ganzen Land. Das Geschichte vom Josef so weit. Und jetzt steigen wir mit drin und wir wollen zwei Textstellen miteinander lesen. Und zwar steht der erste Text im Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 24, 1 bis 9. 42, Entschuldigung, 1 bis 9. Und Jakob erfuhr, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gab. Da sprach Jakob zu seinen Söhnen: Was schaut ihr einander an? Und er sprach: Seht, ich habe gehört, dass es in Ägypten Getreide zu kaufen gibt. Zieht dort hinab und kauft für uns Getreide, damit wir am Leben bleiben und nicht sterben. Da zogen 10 von den Brüdern Josefs hinab, um in Ägypten Korn zu kaufen. Aber Benjamin, den Bruder Josefs, ließ Jakob nicht mit seinen Brüdern ziehen, denn er dachte, es könnte ihm etwas zustoßen. So kamen mit denen, die hinzogen, auch die Söhne Israels, um Getreide zu kaufen, denn es herrschte Hungersnot im Land Kanaan. Josef aber, der Regent über das ganze Land, er war es, der an das ganze Volk des Landes Getreide verkaufte. Und die Brüder Josefs kamen und warfen sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie, aber er gab sich ihnen nicht zu erkennen. Fuhr sie hart an und sagte zu ihnen: Woher kommt ihr? Sie sagten: Aus dem Land Kanaan, um Getreide zu kaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Da erinnerte sich Josef an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Und es geht weiter im Kapitel 45, 1 bis 8. Da konnte sich Josef nicht länger beherrschen vor allen, die bei ihm standen. Und er rief: Führt alle hinaus und weg von mir. So war niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte so laut, dass es die Ägypter hörten und auch das Haus des Pharaos es hörte. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So bestürzt standen sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Kommt doch näher zu mir her. Und sie traten näher herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, der ihr nach Ägypten verkauft habt. Doch nun grämt euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Schon 2 Jahre herrscht die Hungersnot im Land und 5 Jahre stehen noch bevor, in denen es kein Pflügen und keine Ernte gibt. Gott aber hat mich vor euch hergesandt, um von euch einen Rest im Land zu bewahren und ihn für euch am Leben zu erhalten, als große Rettung für euch. So habt nicht ihr mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich zum Vater für den Pharao gemacht und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Soweit zu der Geschichte von Josef. Als ich vor längerem mal bei einem Routinecheck beim Hausarzt war, habe ich an der Wand den Sehtest gesehen mit den E's drauf. Und da bin ich das so für mich durchgegangen. Und ich habe wie festgestellt, dass ich die untersten 2 Linien gar nicht mehr klar erkenne. Und dann habe ich das nachher einem Arzt gesagt. Und auf das, dass es eine Zufallsdiagnose war, habe ich gedacht, ja, eine Brille ist jetzt nicht so wichtig. Also ich glaube, ich brauche jetzt nicht zwingend eine Brille, es geht doch auch ohne. Und erst, wo mir dann der Optiker im Geschäft die korrigierten Brillengläser gegeben hat zum Anlegen, habe ich gemerkt, wie schlecht, dass ich vorher ohne Brille gesehen habe. Eine gute Sehschärfe ist nicht nur im alltäglichen Leben wichtig, sondern die richtige Sichtweise ist auch im übertragenen Sinn für das allgemeine Leben von grosser Bedeutung. Unsere Sichtweise entscheidet letztlich darüber, ob wir aufgehen, ob wir den Battle anrühren oder ob wir dranbleiben und unseren Weg weiterverfolgen. Unsere Sichtweise entscheidet darüber, ob wir den Versuchungen vom Leben nachgehen oder hin und wieder doch dann vielleicht eine vermeintliche Abkürzung nehmen. Und vielleicht da ganz kurz zur Geschichte von Josef. Es hat mal eine Situation gegeben, am Höhepunkt von seinem Leben, wo die Frau von Potiphar, von seinem Vorgesetzten, zu ihm kommt und ihn möchte verführen. Und es ist letztlich am Josef seine Sichtweise gewesen auf das Leben, auf sein eigenes Leben und auf das Leben, das Gott mit ihm vorhat, dass er der kurzwilligen Verführung hat können standhalten und gesagt hat, nein, ich lasse mich nicht auf das Angebot von dieser Frau, von Potiphar ein, sondern ich bleibe Gott treu. Und ob schon es kein Spass gewesen ist für ihn und er daraufhin ins Gefängnis geworfen worden ist, hat es ihn bewahrt, es hat sein Leben bewahrt. Und ich kann eigentlich zusammengefasst sagen, dass es letztlich die richtige Sichtweise ist, wo uns in das Leben einführt, wo Gott für dich und für mich bestimmt hat. Es ist die Sichtweise, wie wir das Leben sehen, wo darüber entscheidet, ob wir letztlich an dem Platz stehen, wo uns Gott möchte haben und wir in die Schönheit umgestaltet werden von Jesus Christus. Und ich kann eigentlich sagen, dass sich die Sichtweise in unserem Leben aus zwei Sachen zusammensetzt. Zum einen sind es die Ereignisse, die Erlebnisse, die wir machen, tagtäglich. Und zum anderen sind es die Interpretationen. Wie tun wir die Situationen in unserem Leben interpretieren? Sagen es gute oder schlechte Situationen? Und ich möchte euch nur ein Beispiel geben, auch anhand von der Geschichte von Josef. Und zwar sagt da der Josef, das haben wir vorher gelesen, zu seinen Brüdern, doch nun grämt euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Das ist eigentlich das Erlebnis, das der Josef gemacht hat. Er ist verkauft worden von seinen Brüdern. Das ist die Situation, die er durchlebt hat. Nichts Schönes. Und da kommt seine Interpretation, wie das der Josef interpretiert. Denn um Leben zu erhalten, hat mich Gott vor euch hergesandt. Das ist die Interpretation, die er im Glauben angenommen hat, die Gott ihm durch den Heiligen Geist geschenkt hat. Und meine Frage ist heute an dich, von was lässt du dich im Leben leiten? Sind es die bloßen Geschehnisse, die Ereignisse, die dir begegnen, die dich zu deinem Handeln verleiten? Oder ist es letztlich Gottes Interpretation, die dein Leben bestimmt, wo dein Handeln bestimmt und dir die Richtung weist? Ist es Gottes Sichtweise für dein Leben, wo dein Handeln bestimmt? In dem Zusammenhang kommt mir eine Situation in den Sinn bei meinem alten Arbeitgeber. Ich hatte dort einen Arbeitskollegen und ich habe ihn immer sehr grimmig gefunden und auch unsympathisch, ist so nicht nahbar gewesen, hat irgendwie auch arrogant gewirkt und abgehoben. Und ich konnte ihn nie richtig einschätzen und der hat mir irgendwie einfach Mühe gemacht. Und ich habe dann aufgrund von diesen Erlebnissen mit ihm, habe ich dann die Situation interpretiert und dachte, das ist einfach ein unsympathischer Typ. Fertig. Punkt. Und kürzlich bin ich vom ehemaligen Arbeitgeber nochmal eingeladen worden, zu einem Geschäftsessen. Und dann ist es ganz interessant gewesen, dass ich als erstes ihm wieder begegne. Und wir haben ein ganz kurzes Gespräch gehabt und er erzählt mir, was er gerade so durchlebt hat. Und zwar hat er ein schwer behindertes Kind zuhause, das nicht gesund auf die Welt gekommen ist. Er hat eine Frau zuhause, die an Depressionen leidet und seine Ehe ist in den Brüchen. Und es ist dann kurz vor der Scheidung. Und ganz, ganz tragische Lebensumstände. Und das Wissen, diese Sichtweise hat alles geändert. Es hat eine neue Interpretation gegeben auf ihn, auf die Person. Und ich schaue mit neuen Augen, mit einer neuen Sicht auf den Mensch. Und wenn wir zurückgehen zu der Geschichte von Josef, wenn ich mir das so überlege, in dem Moment, wo der Josef dort steht, als Herrscher, als rechte Hand vom Pharao und seine Brüder kommen und gehen vor ihm auf die Knie. Da muss man sich noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was dem Josef widerfahren ist. Und zwar, er ist mit 17 circa verkauft worden in die Sklaverei. Zuerst haben sie ihn umbringen, sie haben ihn davon abgelassen, sie haben ihn verkauft. Und wenn ich mir vorstelle, dass mich jemand verkauft hätte, oder sogar meine Familie verkauft hätte, irgendwo in die Sklaverei, auf Asien, und ich müsste irgendwie dort mich durchkämpfen, weit ab von allem, was mir lieb ist, von allem, was mir etwas bedeutet, von meiner Familie, ganz auf mich allein gestellt, mich müsste durchschlagen. Und die Jahre vergehen und plötzlich kommt der Moment, wo meine ehemaligen Peiniger oder eigentlich die Verbrecher von damals vor mir stehen und vor mir auf die Knie gehen. Dann wüsste ich nicht, ob ich so reagiert hätte wie der Josef. Sehr wahrscheinlich nicht. wenn mir so viel Unrecht widerfahren wäre, wie es um Josef passiert ist, dann hätte ich wahrscheinlich die Gelegenheit genutzt, um mich zu rächen. Um mich zu rächen an den Menschen, die mir so viel Leid zugefügt haben. Ich meine, was gibt es Besseres als auf der Welt, wenn er eigentlich deine Peiniger vor dich angeführt werden und sich verbeugen und dich nicht mal erkennen. Und du hast einfach freie Hand. Du hast Macht, um sie zu verurteilen, um dich zu rächen. Und es wäre ganz leicht gewesen für den Josef, in dieser Situation so zu handeln. Aber der Josef ist anders verfahren. Er hat dem ersten Impuls nicht nachgegeben. Er ist nicht auf Rache aus gewesen, sondern er hat einen anderen Plan gehabt. Und er tut etwas völlig Abnormales in dieser Situation. Und seine Reaktion vom Josef lässt sich eigentlich nur geistlich beurteilen. Es ist eigentlich unmöglich, sein Handeln rein, sage ich mal, weltlich zu beurteilen. Es ist Gottes Geist gewesen, der ihn geleitet hat. Dass er mit seinen Brüdern so barmherzig verfahrt, so liebevoll. Wir werden es dann später noch sehen, die Geschichte. Und vielleicht sagst du jetzt an dem Punkt, ja, ist ja klar, das ist die Geschichte vom Josef. Und der Josef weiß auch nicht, das ist irgendwie noch Sinnbild auf Jesus. Und Josef gelingt alles. Und wie gesagt, das ist irgendwie so die perfekte Hollywood-Geschichte. Und bei mir sieht das alles ein bisschen anders aus in meinem persönlichen Leben. Ich möchte dir sagen, dass sich dies und mein Leben oftmals gar nicht so fest vom Leben von Josef unterscheidet. Wir alle sind in einer Familie gross geworden, haben zumindest zwei Eltern und in irgendeiner Form auch Erziehung genossen oder auch nicht. Und wir alle leben in einer Art Ägypten, wenn man so will. Wir leben in einem Land, wo wir nicht ganz frei sind. Wir sind in einem Land, vor allem als Christen, wo in einer fremden Kultur, wo es andere Götter gibt, es gibt andere Könige im übertragenen Sinn. Es sind andere Werte, die vorherrschen, andere Prioritäten, die um uns herum gesetzt werden. Und Gott ist eigentlich nicht von grosser Bedeutung. Also kann man eigentlich vielleicht auch das heutige Umfeld mit dem damaligen Ägypten vergleichen. Und wir alle kennen in unserem Leben Dürrezeiten und Hungersnöte. Zeiten, wo wir einfach durch Täler durchgehen und kein Licht sehen. Wo wir nicht mehr ein- und auswissen. Wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir alle kennen unkontrollierte, böse, negative Ereignisse, die uns widerfahren oder unseren Lieben, die wir nicht kontrollieren können. So wie es mit Josef passiert ist. Und das Schönste ist, in all dem hinein, es gibt eine mega Gemeinsamkeit. Wir alle haben den gleichen Gott wie der Josef. Gott hat sich nicht geändert. Er ist noch der gleiche wie damals. So ist er auch heute. Der gleiche Gott und steht zu dir und zu mir, so wie er zum Josef gestanden ist. Und er ist mit dir unterwegs. Er ist mit dir unterwegs in dem Ägypten, in dieser Dürre, durch das Tal durch. Wenn dir vielleicht auch Böses widerfährt und du dich gar nicht dagegen kannst wehren. Und jede Lebenssituation da innen ist anders. Dein Leben unterscheidet sich von ihm. Und vielleicht fühlst du dich auch wie der Josef verkauft, ausgestoßen, wertlos. Vielleicht fühlst du dich aber auch in einem Gefängnis, in einem geistlichen Gefängnis, in einem physischen Gefängnis, wo du nicht kannst ausbrechen. Vielleicht bist du selber irgendwie gefangen und wärst vielleicht ganz gerne an einem anderen Ort, aber es klingt irgendwie nicht. Wir alle sind in unserem Leben mit unterschiedlichen Lebenssituationen konfrontiert. Und ich glaube, wenn wir so in die Geschichte eintauchen und tiefer kommen, dass uns Gott durch die Geschichte durch eine neue Brille möchte schenken. Eine neue Sichtweise auf die Umstände und auf unser Leben. Und zwar ist das die Brille von der Kindschaft Gottes. Die Brille von der Kindschaft Gottes. Es sollte unsere erste und wichtigste Brille sein, die wir aufziehen. Egal, durch was wir durchgehen oder was wir durchmachen, es sollte die wichtigste Brille sein. Und mag das Ereignis noch so schwer sein, die Situation noch so widrig oder die Umstände so negativ und böse, lass uns zuerst die Brille von der Kindschaft Gottes anziehen und die Situation neu interpretieren. Wir sind aufgefordert, in jeder Situation Gottes Geist um eine Interpretation zu bitten. Ihn zu bitten, dass er uns zeigt, was er mit uns vorhat, mit unserem Leben vorhat und mit dem Leben von diesen Menschen um uns herum. Meine Erfahrung ist aber aus meinem eigenen Leben, dass Gott häufig einfach auch schweigt. Dass er nicht immer eine Interpretation schenkt oder eine Offenbarung gibt, zu was das jetzt dient oder warum das nützlich ist und warum wir jetzt da durch müssen. Häufig schweigt Gott einfach auch. Und da ist die Frage, was ist gemeint mit dieser Brille von der Kindschaft Gottes? Was bedeutet das praktisch? Und die Brille von der Kindschaft Gottes, ich interpretiere das so, dass das der Erziehung Gottes mit seinen geliebten Kind ist. Die Brille von der Kindschaft bedeutet eigentlich nichts anderes als Gottes Erziehung mit seinen Kind. Und die Frage ist, warum möchte uns Gott überhaupt erziehen? Warum überlässt er uns nicht einfach uns selber? Warum überhaupt Erziehung? Und Erziehung ist so auch negativ behaftet. Das ist irgendwie, viele Leute haben auch ganz negative Erfahrungen gemacht mit Erziehung. Und die Frage ist, braucht es das überhaupt? Und ich kann dir vorneweg sagen, weil Gott uns so fest liebt, dass wir ihm nicht einfach egal sind, hat er gesagt, hey, nein, ich greife ein. Ich lasse dein Leben nicht einfach so dahin plätschern. Ich erziehe dich an mein Herz. Ich erziehe dich zu der Person, die ich mir erträumt habe. Ich überlasse dein Leben nicht einfach seiner selbst, sondern ich greife ein. Ich bin das Merkmal von einem guten Vater, der in der Liebe seine Kinder möchte erziehen. Und ich habe ein paar Jahre im Kinder- und Jugendbereich geschafft und ich habe mal eine Beistandschaft geführt für einen 5-jährigen Bub, ganz einen herzigen. Aber es war eine ganz tragische Situation. Und zwar war es so, dass seine Mutter völlig überfordert war mit der Erziehung von dem Kind. Der Vater war schon irgendwo im Nowhere, über alle Berge. Die Mutter war kurz vor der Ausschaffung, war selber noch im Gefängnis und das Kind ist sozusagen sich selber überlassen. Es hat niemand gehabt, der sich um sich gekümmert hat. Und ich habe selten ein Kind erlebt, das so schwierig war wie der Bub. Er war wirklich wie ein kleines Monster. Man kann es nicht anders sagen. Er war ein herziger Bub, aber er ist wie ein kleines Monster. Man konnte ihn kaum bändigen. Man hat kaum länger als eine Stunde um das Kind ausgehalten, weil er von jedem so viel Ressourcen und Kraft gefordert hat. Er hat den Rahmen gesprengt von allen Erwachsenen, von allen Hilfeleistungen, die man versucht hat, darzubieten. Gott ist der beste Vater, den du dir wünschen kannst. Und er ist nicht ein Vater, der sich irgendwann mal aus dem Staub macht oder denkt, ich überlasse mein Kind mal, ja, seiner selbst, oder genau, soll selber schauen, wie es durchkommt, sondern er ist immer da, egal, was du machst, egal, wie es dir geht, wo du durchgehst, er ist bei dir. Und wenn ihm etwas am Herzen liegt, dann ist es deine und meine Erziehung. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, was Gott den ganzen Tag lang macht. Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Ich kann es dir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Aber ich glaube, dass er nichts lieber macht, als dich zu beobachten und sich dir zu widmen, sich all die Zeit zu nehmen für dich. Und für das, dass du darfst aufwachsen und ins Bild von seinem Sohn darfst umgestaltet werden. Und Gottes Erziehung, das ist so schön, sie verläuft nicht planlos oder willkürlich. Gottes Erziehung hat ein klares Ziel. Gott hat einen Traum für dein Leben. Und der Traum, der übertrifft deine kühnsten Vorstellungen. Und es ist vergleichbar mit der Hollywood-Geschichte im Buch Genesis. Es ist ein Traum, den du dir nicht vorstellen kannst. Wer hätte gedacht, dass der Sklavenbub Josef mal dort wird landen, wo er gelandet ist, am Schluss am Hof vom Pharao. Du bist vielleicht nicht am Hof vom Pharao enden, bist vielleicht nicht Prime Minister, aber Gott hat einen wunderbaren Plan mit deinem Leben. Und zwei Aspekte beinhaltet der Plan für dein Leben. Du bist zum Segen gesetzt für andere. Und du bist zu einer grossartigen Person berufen. Und vielleicht denkst du jetzt, das ist doch anmassend. Warum möchte Gott mich zu einer grossartigen Person machen? Weil alles andere würde seinen Standard schmälern. Alles andere würde Gott schmälern, wenn er nicht zum Ziel hat, dich zu einer grossartigen Person zu machen. Mit seinen Charaktereigenschaften. Und das können wir uns selten vorstellen und noch weniger glauben. Und wir tun uns sehr schwer mit dem. Aber es ist so, du darfst es annehmen. Gott möchte dich in eine grossartige Person umgestalten, nach seinem Maßstab, nach seinem Willen. Es steht, wir lesen das im Mose, dass, und ich habe das am Anfang erwähnt, dass der Josef am Anfang seine Brüder häufig auch verpetzt hat. Er war richtig so ein Petzer gewesen, so ein richtiger unausstehlicher Typ, wo du denkst, oh Mann, der Josef. Und er hat keinen ausstehlichen Charakter gehabt, er hat keinen schönen Charakter gehabt. Er war egozentrisch gewesen, er war von sich überzogen gewesen, er war versnobbt gewesen, wenn man so will. Er war sehr stolz gewesen, er hat davon geträumt, wie es von seinen Brüdern steht. Er hat den Traum allen kundgetan. Er war nicht demütig gewesen, der Josef. Und er hat das, die Behandlung vom Vater sehr gerne angenommen. Er hat es geliebt, in der Gegenwart vom Vater zu sein. Und dann macht Gott aus dem Mann, der eigentlich so ein, wie soll ich sagen, so einen unausstehlichen Charakter hat, formt Gott den Mann zu einem Prime Minister, zu einem Mann, der am Ende von seinem Leben einen Businessplan entwirft, wie er vorher die Welt noch nie gesehen hat und ein ganzes Volk von der Hungersnot rettet. Und zwar ist es am Josef seine Idee gewesen, dass man Kornspeicher aufrichtet, dass man das Korn schützt und so weiter. Er hat das ganze Land versorgt durch den Plan, den er aufgestellt hat. Und Gott hat ihn wunderbar einmalig gebraucht in der damaligen Menschheitsgeschichte. Und die Frage ist, wie ist das passiert? Wie ist das vonstatten gegangen, dass Jahrzehnte darauf aus dem Bub so ein grossartiger Herrscher wird? Und das ist das Wunder von Gott. Es ist die wundersame, bleibende innere Veränderung, die nur Gott schenken kann, wenn er an deinem Charakter schafft und wenn er Menschen erzieht. Der Josef wäre nie der Mann geworden, wenn Gott einfach gesagt hat, puh, ich überlasse ihm einfach die Erziehung von seinem Vater. Der Josef interessiert mich nicht. Soll er doch machen, was er will. Weil sein Vater ist alles andere als ein guter Vater gewesen. Der Jakob ist ein, würde man heute sagen, ein schlimmer Vater gewesen. Er hat Josef mehr geliebt, als alle anderen Kinder. Er hat Josef bevorzugt, er hat ihn verwöhnt. Und er hat das vor allem seine Brüder spüren lassen. Sie haben das gespürt, tagtäglich. Sie sind die gewesen, die auf dem Feld müssen schuften. Sie sind die gewesen, die das Geld heimbringen müssen. Sie haben sich irgendwo durch vernachlässigt gefühlt, würde man heute sagen. Es ist irgendwie ein überbehüteter, laissez-faire Erziehungsstil gewesen, den der Vater gemacht hat. Und das hat sicher Jakob vielleicht auch schon mitgenommen. Aus seiner Kindheit, wir wissen es nicht. Aber es war kein schönes Umfeld gewesen. Es war keine perfekte Familie gewesen, wo der Josef drin gross geworden ist. Der Vater schenkt ihm so schöne Dolce Gabbana Kleidli, schmückt ihn und verwöhnt ihn nach allen Regeln der Kunst. Man kann eigentlich sagen, der Alte hat wirklich eins an der Waffel gehabt. Also wenn man heute nochmal die Erziehung anschauen würde, müsste man sagen, geht nicht. Das ist ganz eine schlechte, negative Familiendynamik in Gang gewesen. Und diese Familiendynamik hat sich dann eins zu eins vom Josef auf den Benjamin übertragen. Und wir haben das vorher gelesen. Es ist genau gleich weitergegangen. Der Josef ist in die Sklaverei gekommen. Sein geliebter Josef ist weg. Und jetzt gibt es nur noch den Benjamin. Und der Vater hat zu seinen Söhnen gesagt, geht auf Ägypten, holt Getreide, aber löhnt den Benjamin bei mir. Er ist mein Wichtigste, er ist mein Ein und Alles. Es ist Gott so weitergegangen. Er sagt, was seht ihr einander so an? Los, tut was und geht nach Ägypten, fahrt er seine Söhne an. Aber mein Sohn Benjamin, mein Liebster, mein Alles bleibt bei mir. Ich habe Angst, dass ihm etwas zustoßen könnte. Ich hoffe, dass niemand von uns, der das Elternhaus genossen hat, wie es der Josef genossen hat. Und trotzdem wissen wir alle, dass Erziehung auch natürliche Grenzen hat. Auch die besten Eltern machen Fehler. Und niemand gelingt es, sein Kind so perfekt aufzuziehen, wie es vielleicht bräuchte. Wir alle machen Fehler. Und es gibt ja das Sprichwort, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und spätestens im Teenageralter ist der Zug von der gut gemeinten Erziehung abgefahren. Oder häufig schon zu spät für irgendwelche Tipps oder Ratschläge von den Eltern. Also wir sehen, dass eigentlich wie das Herz vom Josef seinen Brüdern auch sein eigenes, am Josef sein Herz zugemüllt war ist mit Angst, mit Hass, mit Eifersucht, mit Stolz, mit Selbstüberschätzung, Dummheit und Unglauben. Alles böse Sachen eigentlich im Leben von diesen Brüdern und vom Josef, alles Sachen, die nicht von Grossartigkeit zeugen. Und alle Sachen, das ist interessant, die entgegengesetzt von dem Traum sind, den Gott mit dem Mann und mit dieser Familie vorhat. Und ich habe vorher erzählt, dass ich wahrscheinlich nicht so reagiert hätte wie der Josef, wenn meine Peiniger plötzlich vor mich kommen würden und ich die Möglichkeit hätte, mich zu rächen. Und ich hätte wahrscheinlich ziemlich sicher so gehandelt, dass ich es einfach mal hätte auspeitschen lassen. Also wenn ich gewusst hätte, hey, das sind die mich in die Sklaverei geschickt haben, dann zahle ich es denen heim. Und vielleicht erschrickst du über die Aussage und wie kann das der Prediger sagen, wie könnte ich bloß so handeln? Und da muss ich sagen, willkommen zu der Dunkelkammer von meinem Herz. Es sieht bei mir nicht viel anders aus. Und damit komme ich zum Punkt 2. Wie erzieht Gott seine Kinder? Und ich glaube, am Anfang ist ganz wichtig, oder vorab einfach zu wissen, dass die Erziehung bei jedem Einzelnen von seinen Kindern, oder bei dir und bei mir, ganz individuell und ganz anders ist. Es ist zugeschnitten auf das, was du brauchst. Es ist nicht vergleichbar mit der Erziehung bei jemand anderem. Es ist genau die richtige Erziehung, wie du und ich sie brauchen. Und letztlich wird Gottes Erziehung auch immer ein Geheimnis bleiben. Wir können es nie ganz ergründen, wir können es nie ganz erfassen, was alles dazu gehört. Aber die Geschichte von Josef gibt uns ein paar Grundmerkmale von Gottes Erziehung. Und ich möchte kurz auf die Grundmerkmale oder auf die Eckpfeiler von Gottes Erziehung eingehen. Das erste ist, dass Gott immer in Liebe und Wahrheit erzieht. Und Liebe und Wahrheit fühlt sich in unserem Leben an, häufig wie Wärme und Frost. Und wenn wir das schnell durchgehen beim Leben von Josef, dann ist es so gewesen, dass der Josef immer wieder Wärme und Frost erlebt hat. Er hat Frost erlebt, indem er verkauft worden ist von seinen Brüdern oder beziehungsweise von seinen Brüdern in den Brunnen geworfen worden ist. Er hat Wärme erfahren durch Gunst von Potiphar. Er hat Frost erfahren, als er ins Gefängnis geworfen worden ist. Er hat Wärme wieder erfahren, als er wieder aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und das immer so im Wechsel. Und das ist ziemlich unangenehm, so die starken Temperaturschwankungen. Und jeder weiss, dass wenn man ein Glas oder so starke Temperaturschwankungen aussetzt, dann irgendwann gibt es Spannungsriss. Und so ist es manchmal auch bei so Teerstrassen, das sehen wir vielleicht auch im Sommer, wenn es ganz heiß ist, nachdem das vielleicht mindestens sehr kalt ist oder so, dann gibt es so Riss. Und es bricht etwas abeinander, es bricht etwas auf. Und genau das ist Gottes Absicht mit unserem Leben. Und zwar möchte Gott, dass die Härte von unserem Herzen aufbricht. Die Härte, der wir uns oft nicht bewusst sind. Er möchte, dass unsere steinernen Herzen zerbrechen. Dass unsere Herzen weich werden und offen werden für sein Reden und für seine Liebe. Dass sie ins tiefste Innere von unserem Herz kann dringen. Die Geschichte zeigt uns aber auch vom Josef, dass es nicht Gott war, wo der Urheber vom Bösen ist. Es ist nicht so, dass Gott das Böse schafft und das Leid in die Welt schickt, dass er uns erziehen kann. Ich denke mal, die Frau zum Beispiel von Potiphar, das ist der ihr Entschluss gewesen, dass sie den Josef möchte verführen. Es sind Brüder gewesen, die sich entschieden haben, den Josef zu verkaufen. Aber das Geniale an Gottes Plan für dein Leben ist, dass er das Böse und Schmerzvolle in deinem Leben braucht, um das Gute zu verwirklichen. Er braucht all widrigen Umstände in deinem Leben, um mit deinem Leben ans Ziel zu kommen. Um dich an den Platz anzustellen, wo er dich letztlich möchte haben. Und vor allem, er braucht alle Umstände, die Bösen sowie die Guten, um dich von seiner Liebe zu überzeugen. Gottes Erziehungskonzept von Liebe und Wahrheit widerspiegelt sich wunderbar im Leben von Josef. Und jetzt ist interessant, der Josef hat das irgendwie verinnerlicht. Und jetzt macht der Josef mit seinen Brüdern genau das Gleiche, wie Gott mit ihm gemacht hat. Und ich fasse euch das ganz, ganz kurz zusammen. Wir werden es jetzt nicht einzeln nachlesen. Aber der Josef ist von Gottes Geist durchdrungen. Er ist von Gottes Geist geleitet am Hof von Potiphar. Und seine Brüder kommen vor ihn. Sie erkennen ihn nicht. Und er ist zuständig, dass sie mit Getreide gehen können. Und das Erste, was der Josef macht, seine erste vermeintliche Reaktion, ist, dass er weder sich an ihnen rächt, noch Vergeltung übt. Er lässt sie Wärme widerfahren. Und dann verhängt der Josef einen Arrest für seine Brüder. Er schickt sie einfach ins Gefängnis, grundlos. Sie wissen nicht warum. Frost. Es wird kalt im Leben der Brüder. Und nach 3 Tagen lässt er alle wieder frei, bis auf den Brüder, den Simon. Und sie dürfen zusammen mit dem Getreide und Silberstück in der Tasche wieder zurück ins Land vom Vater, ins Land Kanaan. Wärme. Der Josef macht genau das Gleiche, wie Gott mit ihm gemacht hat. Und bei den Brüdern passiert etwas ganz Wundersames. Ihre Herzen brechen langsam auf. Und es bewegt sich etwas in ihren Herzen. Durch den Wechsel von Liebe und Wahrheit, durch den Wechsel von Frost und Wärme bricht etwas aus. Und ich möchte das kurz vorlesen. Sie sagen zum Beispiel zueinander, sie sprachen aber untereinander. Ja, wir müssen büßen, was wir an unserem Bruder verschuldet haben. Wir haben ihn in seiner ganzen Not gesehen, als er uns um Erbarmen anflehte. Aber wir haben nicht darauf gehört. Darum ist nun diese Not über uns gekommen. Ruben antwortete ihnen, habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an den Knaben? Ihr aber habt nicht hören wollen. Nun wird sein Blut eingefordert. Unglaublich, was da passiert. Ich will das mal vor Augen führen. Die Brüder haben wie eine Erkenntnis von ihrer Schuld, ohne dass sie jemand darauf hingewiesen hat. Es ist ja nicht so gewesen, dass der Josef eine Moralpredigt gehalten hat und gesagt hätte, jetzt endlich habe ich euch vor mir und dann genau, jetzt lasse ich euch zuerst mal auspeitschen und dann sage ich euch, was ihr mir zugefügt habt. Nein, sie haben von allein, Anführungsschlusszeichen, erkannt, was sie falsch gemacht haben. Sie sind überführt worden von Gottes Geist, wenn man so will, vom Handeln von Josef. Unglaublich. Gott hat den Josef gebraucht, um die äußere Zerbrochenheit in Verbindung zu bringen mit der Zerbrochenheit im Herzen von diesen Brüdern. Und er hat ihnen eine Selbstoffenbarung geschenkt von ihrer Schuld. Und gleichzeitig hat aber Gott einen Heilungsprozess eingeleitet bei diesen Brüdern. Er hat sie nicht einfach so sein gelassen, inmitten von ihrer Schuld, sondern er hat einen Heilungsprozess eingeleitet. Und es geht weiter. Die Brüder sind zurückgekehrt zum Vater. Und das Mal ist aber so gewesen, dass der Benjamin hat dürfen mitgehen durfte. Sie sind dann noch das zweite Mal auf Ägypten gegangen und sie haben gesagt, hey, wir brauchen den Benjamin. Der Mann hat das verlangt in Ägypten und der Vater gibt den Benjamin mit. Und es ist eine neue Dürrezeit gekommen, es ist eine neue Hungersnot übers Land gekommen und sie sind darauf angewiesen gewesen, dass sie wieder Getreide haben. Und so kommt es, dass die Brüder wieder vor Josef kommen und der Josef stellt sie vor eine weitere Probe. Und er befiehlt, dass der Benjamin nicht mehr zurückkehren darf zum Vater. Müsst ihr euch mal vorstellen. Der Benjamin muss da bleiben, der Lieblingssohn vom Vater. vom Vater Jakob. Wahrscheinlich als ein Wunder, dass der Vater nicht gerade den Herzschlag getroffen hat. Der Benjamin bleibt in Ägypten. Und jetzt, wenn ihr hört, was jetzt passiert, was denkt ihr? Der Josef sagt zu seinen Brüdern, ihr könnt alle wieder gehen, aber der Benjamin bleibt bei mir. Wir können jetzt denken, aha, sie werden wieder gleich reagiert haben wie dort zumal beim Josef. Wahrscheinlich werden sie sagen, ah, wer ist der Benjamin schon? Das ist nochmal so ein Schnösel. Wir haben schon mal so ein Schnösel gehabt in der Familie, da sind wir los geworden. Uns ist eigentlich ganz recht, wenn er da bleibt. Wir gehen allein zurück, oder? Das wäre so das Natürliche. Und jetzt passiert etwas ganz, ganz Wunderbares. Und zwar ist es so, dass der Juda in die Bresche springt. Und er sagt, halt mich zurück anstelle von Benjamin. Der Juda. Der, der vorher das Ganze initiiert hat. Gerade der Juda ist der, der sein Leben möchte hingeben für den Benjamin. Und da innen sehen wir schon ganz viel vom Charakter von Jesus. Jemand, der das Leben hingibt für das Leben von jemand anderem. Durch die Situationen durch ist der Juda verändert worden. Und auf genau das zieht Gottes Erziehung ab. Er möchte uns immer wieder in unserem Leben an Punkte führen, wo vorher auch schon der Josef und der Juda war. An Punkte, die sich unerträglich anfühlen, wo wir hilflos sind, wo wir mit unserer eigenen Schwachheit konfrontiert sind, wo wir auch mit unserer eigenen Schuld konfrontiert sind und wo wir nicht mehr ein- und auswissen, wo man keinen Ausweg mehr hat. Aber das Schöne ist, dass er uns nicht dort sein lässt, sondern er nimmt uns mit, um uns sein Erbarmen, seine Gnade, seine Liebe zu offenbaren. Und dann gibt es einen Punkt in unserem Leben, wo wir schliesslich wieder Josef und den Juda werden kapitulieren. Wo wir werden sagen, oder es gibt immer wieder Punkte, wo wir werden kapitulieren. Wo wir sagen, wir legen all unseren Stolz ab, wir legen all unsere menschlichen eigenen Anstrengungen ab und wir vertrauen einfach nur noch Gott. Wo wir vielleicht im Kerker hocken, im Gefängnis und sagen, Herr, nur noch du kannst uns retten. Und wo wir Gottes Kraft auf übernatürliche Weise erfahren. Und in solchen Momenten spricht Gott folgende Worte zu uns. Ja, du hättest eigentlich den Tod verdient, aber ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich habe nie, nie aufgehört, dich zu lieben, vom ersten Tag an. Und ein anderer hat für dich das Leben gelassen. Darum ist er das Kreuz da vorne. Und der andere ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Ich habe mit ihm am Kreuz gelitten. Wir sind getrennt gewesen. Er ist gestorben für dich. Und das Interessante ist ja, dass aus dem Stamm Juda letztlich Jesus daraus herausgekommen ist. Es ist der Stammbaum von Jesus. Derjenige, der das Leben hingegeben hat für dich. Und deshalb zielt eigentlich auch letztlich unser Leben darauf ab, dass wir unser ganzes Leben auf sein Fundament stellen. Es ist ein wunderbarer, heilender Prozess, den Gott eingeleitet hat, wenn wir uns entschieden haben, dass wir ihm nachfolgen und seine Kinder sind. Und ich möchte dich ermutigen, jeden Tag neu, jetzt auch für die neue Woche, egal was dir begegnet, egal was dir durch den Kopf geht, was du gerade durchmachst, dass du die Brille von dieser Kindschaft anleihst und dich das im Glauben in Anspruch nimmst, dass Gott, dein Vater ist, der dich liebevoll erzieht und er gut meint mit dir und du ihm vertrauen darfst. Amen.